Heute reden wir in der Late-Night-Show endlich über den Moria-Bann für The One Ring und dann schauen wir noch in die Festung des Bergkönigs von Moritz Mehlem rein. Moria für The One Ring hat eine lange Vorgeschichte mittlerweile und ich bin froh, dass wir endlich über den Band reden können. Nico hat sich den angeschaut, weil er sehr scharf drauf war und mir das Buch quasi aus den Händen gerissen hat. Und dementsprechend kommt der Text jetzt aus dem Off.
Vor ihnen erhob sich ein breiter, dunkler Bogen, der den Weg in drei Gänge freigab. Sie führten alle in etwa dieselbe Richtung, nach Osten. Aber der linke Gang fiel ab, während der rechte anstieg, und der mittlere schien glatt und eben weiterzulaufen, aber er war sehr schmal.
»An diese Stelle kann ich mich überhaupt nicht erinnern«, sagte Gandalf.
Es mag in der Popkultur umstritten sein, aber für mich ist das der Abschnitt, in dem der Dungeon Crawl erfunden wurde. Sicher sind schon vor Gandalf Conan und Konsorten durch dunkle Gewölbe gestapft, aber wenn es eine Passage in der Fantasy-Literatur gibt, die als Blaupause für ein Kernelement unseres Hobbys gelten kann, dann sind es die Minen von Moria und dort vor allem dieser Satz. Zumindest für mich, denn der Reiz beim Dungeon Crawl liegt für mich in erster Linie im Erkunden. Nur Entscheidungen machen Rollenspiel wirklich interessant und die archaischste ist, gehe ich links, rechts oder geradeaus. Ein Buch für die Minen von Moria für das The One Ring Rollenspiel war schon seit vielen Jahren angekündigt. Es sollte sogar noch als Box bei Cubicle 7 erscheinen, bevor die Lizenz zu Free League wechselte. Entsprechend habe ich mich auch seit Jahren auf diese Box oder dieses Buch gefreut, um den ultimativen Mega-Dungeon in den Händen zu halten, den ich dann auch unbedingt spielen wollte. Und ja, das sage ich als ausdrücklicher Nicht-Fan von Mega-Dungeons. Jetzt will ich das ehrlich gesagt nicht mehr so dringend und auch wenn Moria Through the Doors of Durin ganz sicher kein schlechtes Buch ist, ganz im Gegenteil, komme ich mir doch ein wenig dumm vor, weil ich das mal wollte. Aber schauen wir uns erstmal das Buch an und was es sein will, bevor wir drüber reden, was es nicht ist. Es ist ein Setting- oder Kampagnenband auf ca. 230 Seiten. Die The One Ring Bücher von Free League haben alle gemein, dass sie ein echtes Erlebnis sind. Dank kleinen Einband, hochwertigem Papier, tollen Karten, stimmungsvollen Illus und zurückhaltendem Layout fühlt sich die Reihe nicht wie ein Merchandise-Produkt an, sondern wie ein essentieller Bestandteil von Tolkiens Legendarium und eine völlig organische Weiterentwicklung. Inhaltlich ist das halbe Buch eine ausführliche Beschreibung von Moria und ich muss hier vermutlich nicht erklären, was Moria ist. Bevor wir uns diesem Kern des Buchs widmen, was ist noch drin? Wir erfahren tabellarisch die Geschichte Khazad Dûms, bekommen erklärt, was die Leute von Mittelerde so darüber wissen, wer Interesse daran hat und wer die Charaktere eventuell dorthin schicken könnte. Der Standardzeitrahmen für The One Ring in der zweiten Edition ist immer noch zwischen dem Hobbit und dem Herrn der Ringe und sogar noch vor Balins Expedition nach Moria. Der Stand der Dinge ist also, dass außer Orks nichts dort leben sollte. Es gibt eine kleine Verknüpfung zum letzten The One Ring Kampagnenband, sodass die Charaktere, die diesen gespielt haben, vielleicht einen besonderen Grund haben, das alte Zwergenreich zu besuchen. Auf etwa 20 Seiten werden die Gegner beschrieben, die in Moria lauern. Nicht nur Orks, sondern auch neue Monster. Und die Orks werden dabei in drei Fraktionen unterteilt, die sich untereinander nicht ganz grün sind. Nicht ganz grün, verstanden? Sorry. Und die wir hier an dieser Stelle auch nicht spoilern, denn mehr über diese Ork-Fraktionen herauszufinden, könnte mit der spannendste Aspekt für die Spielenden sein. Außerdem gibt es Regelanpassungen für das Spiel in Moria, das bedeutet vor allem neue, dem Terrain angepasste Zufallstabellen und es gibt einen Generator für zufällige Dungeon-Räume, der aber offen gesagt ziemlich langweilig ist. Wie schon im Grundbuch liefern diese Zufallstabellen eher keine Plothooks, im Gegensatz zum Vorbildspiel Die verbotenen Lande, sondern nur Stimmung. Zum Ende des Buchs gibt es noch ein paar Ideen für Kampagnen. Die SCs könnten sich zum Beispiel Balins Expedition anschließen, auch wenn das nicht zum gesteckten zeitlichen Rahmen passt. Es gibt Werte für neue Völkervariationen und einen ausführlichen Teil zum Solo-Modus. Hier wird der Strider-Mode aus dem Grundspiel für Abenteuer in Moria angepasst. Im Kernteil des Buches wird Khazad-dûm, wie es in diesem Spiel üblich ist, in lauter kompakte Schauplätze unterteilt, also für sich stehende Szenarien, die über die Ortsbeschreibung samt 3D-Karte aufgeschlüsselt werden. 26 an der Zahl. Dabei wird Moria grob von Ost nach West, also in Baurichtung, erschlossen. Die östlichen Hallen wurden zuerst angelegt, übrigens putzig, wie klein die berühmte Brücke werketreu eigentlich ist, und dann gab es eine Expansion nach Westen. Die Tür des Durin, also die Freundschaftstür zu den Elben von Eregion, wurde erst spät im zweiten Zeitalter gebaut, aber Moria gab es schon im ersten Zeitalter. Somit kann man diese 26 Schauplätze auch ein wenig wie ein Geschichtsbuch lesen und erfährt aus den einzelnen Einträgen, welcher Durin wo gebaut hat, aber auch wie der Balrog erweckt wurde und wie die Zwerge darauf reagiert haben, wie sie teils noch Bastionen halten und wichtige Artefakte verstecken konnten. Ich muss zugeben, dass es bei mir hier verschwimmt, was offizieller Kanon ist, was Free League dazu gedichtet hat und was vielleicht auf Dinge zurückgreift, die beim Mittelerde-Rollenspiel vor 30 oder mehr Jahren gesetzt wurden. Das ist am Ende aber auch egal, solange sich die neuen Ideen gut ins Legendarium einfügen, und das tun sie aus meiner Sicht eigentlich fast immer. Wobei es manchmal schon ein wenig ins High Fantasy abdriftet, aber dazu gleich mehr. Wer nur die Filme kennt, nimmt Moria vielleicht als eine Art langen Tunnel unter dem Berg mit einem Ausgang auf jeder Seite wahr, aber hier lernen wir, dass es viele versteckte Zugänge gibt, außerdem noch einen eigenen Pass und Turmfestungen auf Berggipfeln, über die man in die Stadt gelangt. Wir sehen das Osttor, die großen Hallen, Schatzkammern in der Tiefe, eine verlorene Zitadelle von Ringschmieden, die Gräber der Könige, die tiefsten Minen, die höchsten Türme, den Thron des Balrogs und die Grundfesten der Erde. Dazu eine Goblin-Siedlung, die mit der Goblin-Stadt aus dem Hobbit verbunden ist, und die Stützpunkte der drei Ork-Fraktionen. Vieles ist noch nicht so, wie es im Herrn der Ringe aussieht. Das soll zeigen, dass Mittelerde eine lebendige Welt ist. Und vielleicht haben ja sogar die SCs Veränderungen herbeigeführt, damit die Dinge so sind, wie sie die Gefährten dann später wahrnehmen. All das ist unglaublich atmosphärisch und fantastisch bebildert. Es ist eine wahre Freude für Tolkien-Fans, zumindest die, die minimale Freiheiten mit dem Stoff dulden, sich da durchzuwühlen und mehr über diese Welt zu erfahren, auch wenn ich die Texte ein wenig schwächer finde als bei den letzten Bänden. Das Thema reißt es aber heraus. Die Werketreue ist aber auch ein Problem. Und wie angedeutet, die AutorInnen haben sich hier minimale Freiheiten genommen, damit die Sache trotzdem spannend bleibt. Die Leute von Free League wissen, dass sie hier eine Gratwanderung versuchen. Will man Moria werketreu abbilden, muss man der Gruppe vor allem viele leere Tunnel, Dunkelheit, keine Schätze und nur sehr wenige Gegner beschreiben. Ein moderner Dungeon Crawl sieht natürlich ganz anders aus und das will dieses Buch hier auch nicht bieten. Aber natürlich muss etwas hier passieren, etwas muss zu finden sein und irgendetwas müssen die SCs auch tun dürfen, außer durchzulaufen, fasziniert zu sein und dann einen großen Kampf auszulösen und zu fliehen. Und daher gibt es eine Reihe von Plothooks, Rätseln und magischen Items. Es gibt neue Bedrohungen und eben drei Ork-Fraktionen, die sich gegeneinander ausspielen lassen. Es gibt Goblins, die zurück nach Goblinstadt wollen, verräterische und tragische Zwerge, Geister, andere Entdecker und waghalsige Geschäftsleute. In welcher Dosis die SL das alles einsetzt, bleibt ihr überlassen, aber die Bandbreite bei den einzelnen Schauplätzen ist groß und reicht von, und hier können die SCs nicht viel anderes machen, als ein halbwegs intaktes Relief zu finden, auf der Ostseite bis hin zu... Spoilerwarnung! Wenn die SCs irgendwo in Moria den richtigen Schlüssel gefunden haben und dieses eine Rätsel lösen, gelangen sie in Narvis geheime Schmiede und können einen weiteren Ring der Macht schmieden und vielleicht finden sie sogar Durins Grab mit dessen Axt. Und so ausgerüstet könnte man doch mal dem Thron des Balrogs einen Besuch abstatten und ihn verprügeln. Spoiler Ende. Versteht mich nicht falsch, das klingt jetzt sehr nach Power Fantasy. Es ist eine Option. Sie ist sehr unwahrscheinlich und vermutlich wird man damit nur die wenigsten Gruppen belohnen können, die eine intensive Moria-Kampagne spielen und die viel Glück haben. Für die meisten Gruppen wird Moria genau das sein, was sie erwarten. Ein leeres Grab, in dessen Schatten sich Orks verbergen. Während jeder Schauplatz ein Abenteuer für sich sein kann, sind einige auch verbunden, entweder über Items, die man dort finden kann und woanders braucht, oder über das Schicksal von NSCs. Während es eine Übersicht über die Ork-Fraktionen, ihre Anführer, die von ihnen beherrschten Locations und so weiter gibt, fehlt leider eine Übersicht über die Plot-Gegenstände und eine generelle Liste der Plots und wo man dafür welche Elemente finden kann. Das als Tabelle hätte diese Sandbox viel nützlicher gemacht. Es hilft, sich beim Lesen Notizen zu machen. Eingangs habe ich gesagt, dass ich jetzt nicht mehr weiß, ob ich diese Kampagne überhaupt noch spielen will. Das liegt daran, dass ich wahrscheinlich zu wenig Geduld dafür habe. Ich hatte auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß beim Lesen und will auf jeden Fall mal in Moria spielen. Aber wie immer bei The One Ring braucht es dafür eine Gruppe von echten Tolkien-Nerds, die nicht schnell von den realistischen Dungeon-Räumen gelangweilt sind und die sich auf den Zauber der Welt einlassen. Wir haben das schmerzhaft gemerkt bei unserem Versuch, das Silmarillion nachzuspielen, das einfach niemand sehen wollte. Oder wenige Leute. Wenn ihr dazugehört, danke, dass ihr es geschaut habt. Das gilt für alle The One Ring Abenteuer, hier jedoch umso mehr, da soziale Interaktionen noch seltener sind. Vermutlich hätten 1W10 mehr Plothooks diesem Buch ganz gut getan, aber dann hätte es sicher auch etwas von seinem Flair verloren. Von daher, Kompromiss vermutlich gelungen, es fällt mir schwer, einem Buch dieser Reihe weniger als 8 Punkte zu geben. Und deswegen tue ich es auch nicht. Aber es sei angemerkt, dass dies eben für eine sehr spezielle Zielgruppe ist. Wer die Romane oder das Silmarillion langweilig findet, ist eventuell auch hier falsch und die 5e-Version dieses Buchs, die ich noch nicht kenne, kann ich mir von der Zielgruppe her nur schwer vorstellen. Aber am Ende hängt es wie immer davon ab, was die SL daraus macht. Floskelalarm.
Die Festung des Bergkönigs ist mit das älteste von Moritz Melem, der selber schon ein Klassiker in der deutschen Rollenspielszene ist und ein guter Freund von uns, behaupte ich jetzt einfach mal. Wenn er das Gegenteil sagt, ist das natürlich peinlich. Dementsprechend wird es keine Wertung geben. Aber da das Ganze sehr schnieke neu rausgekommen ist, stellen wir es nochmal vor.
Die Festung des Bergkönigs ist ein Oldschool-Revival-Dungeon-Crawl-Abenteuer von unserem Freund und Ehrenorkenspalter Moritz Melem. Daher kann es hier keine Wertung dafür geben, sondern dies ist eine reine Vorstellung. Wir haben das Abenteuer, das Moritz schon vor langer Zeit geschrieben hat und das nun von System Matters in der Reihe von Abenteuern zu Swords and Wizardry neu aufgelegt wurde, auch schon in nicht nur einem, sondern in 2 Let's Plays gezeigt, die Moritz selber geleitet hat. Es ist ein 40 Seiten DIN A5 Abenteuer, das der Verlag in einem edlen Hardcover mit Goldblättern herausbringt. Die Illustrationen sind absolute Spitzenklasse, der Dungeonplan selbst eher minimalistisch. Das gilt auch für das Abenteuer. Der Bergkönig macht mit seinen räuberischen Mördern die Gegend unsicher, die SCs sollen ihn in seiner Festung stellen und erledigen. Das ist ein sehr geradliniger Dungeon Crawl in einer einigermaßen realistisch angelegten Festung und mit Gegnern, die laut SL-Anweisung sinnvoll auf die Eindringlinge reagieren und in der Bergkönig einen Geheimzugang zu seinem Abort hat. Das Ganze ist ein absolut solides Abenteuer für ungefähr einen Spielabend ohne große Twists, außer der Identität des Bergkönigs. Und mehr will es auch gar nicht sein. Seinen Reiz kann es auch als Turnierabenteuer entfalten, also bei einem eher altmodischen Konzept, bei dem mehrere Gruppen das Abenteuer spielen und dann in eine Tabelle eintragen, was sie alles erreicht oder gelootet haben und welcher SC gestorben ist. Denn ja, so spielt man OSA-Spiele eben, da können die Spielenden auch gegen die SL verlieren. Und am Ende wird verglichen. Wir hoffen, wir erleben das mal auf einer Convention.
Das war die heutige Late Night Show. Lieb von euch, dass ihr bis hierhin geblieben seid. Ich hoffe, es war interessant und hat euch neue Einblicke gegeben in Moria oder in die Psyche von Moritz Melem. Und dementsprechend, hier kommt der Abspann. Und wenn ihr auch noch was für uns tun wollt, dann könnt ihr weiter sagen, dass unsere Videos was taugen oder hier Glocken klicken, Likes geben, einen Kommentar schreiben zu Moritz Melem oder anderen Themen. Aber er wird sich drüber freuen und uns vielleicht auf Patreon unterstützen. Macht's gut.
Moritz wird uns dann auf Patreon unterstützen, wenn man einen Kommentar schreibt. Und den Blog?
Ja. Ja.
Okay.
Tut ihr das noch nicht?
Ich weiß es nicht. Ich könnte das nachschauen.
Drückt die Glocke, damit Moritz uns unterstützt.
Jedes Mal, wenn man die Glocke drückt,
muss Moritz einen
neuen Patreon-Account machen.
Okay. Ja, wir brauchen überhaupt keine Outtakes unter diesen Abspann schneiden, weil wir sie selber gerade produzieren. Perfekt.
Spart mir Schnittarbeit.
Super.
Ja. Okay, nächste Folge.